Wir haben unseren Ohren und unseren Augen auch nicht getraut, als wir das hier gefunden haben, dieses Video. Ja, erstmal ist es eine Karaoke-Version von Imagine von John Lennon. Aber man hält es kaum für möglich und ich gestehe, mir läuft auch jetzt wieder ein Schauer über den Rücken. Es ist ein Kardinal, ein Papstwähler oder eventuell sogar auch ein zukünftiger Papst, der da singt.
Aber wer singt da tatsächlich? Klären wir in diesem Podcast und noch viel mehr.
Das Konklave. Der Podcast zur Papstwahl.
Dieser Kardinal, den ihr da gerade als Karaoke-Sänger gehört habt, ist dabei beim Konklave der nächsten Papstwahl, die jetzt am nächsten Mittwoch startet. Aber schon vorher findet der vielleicht wichtigere Teil des Konklaves statt.
Nämlich das Vorkonklave. Warum das gar kein offizieller Teil des Konklave ist, aber trotzdem wesentlicher Bestandteil, das ist in dieser Folge unser Hauptthema. Und wir gucken, welche Rolle die Kardinäle da spielen. Auch die Altkardinäle. Ja, die sind ja aufgrund der Altersgrenze von der Wahl ausgeschlossen. Und damit begrüßen wir euch wieder, Tobias und Susanne, zu dieser 10. Ausgabe. Wir sind Journalisten bei domradio.de und freuen uns, dass ihr dabei seid.
Und wir vergessen natürlich nicht den Karaoke-Kardinal vom Anfang. Das lösen wir gleich noch auf. Kleines Update erstmal zum Ablauf des Konklaves. Der Vatikan hat Details bekannt gegeben zum Zeitablauf des Beginns. Heute in einer Woche kommen die Kardinäle am Vormittag im Petersdom zusammen zur Messe Pro Eligendo Romano Pontifice, also für die Wahl des römischen Papstes.
Ja, und am Nachmittag versammeln sich die Kardinäle U80, also die Wahlberechtigten im Apostolischen Palast in der Privatkapelle Capella Paulina. Und von dort geht es um 16:30 nachmittags zum Einzug in die Sixtinische Kapelle. Anschließend dann kann die Wahl beginnen. Details zum eigentlichen Konklave präsentieren wir euch dann natürlich in einer der kommenden Folgen.
Aber wie schon angekündigt, heute geht es um eine Phase im Rahmen des Konklaves, vor dem Konklave. Diese Phase wird ja häufig gar nicht so richtig wahrgenommen, aber ist total wichtig. Jeder kennt diese Bilder vom weißen Rauch über der Sixtinischen Kapelle. Aber was eben einige nicht wissen, bevor das überhaupt losgeht, vergeht erstmal eine Zeit des Trauerns, des Betens und vor allen Dingen dann auch der Diskussionen und auch Abstimmungen unter den Kardinälen. Und genau da setzen wir jetzt an.
Ja. Es geht nämlich um das Vorkonklave. Ein Begriff, der mit vielen anderen Begriffen immer wieder genannt wird. Renato, unser Chefredakteur, der ist ja gerade in Rom. Du kennst dich doch damit aus.
Ja, ich gestehe, das hat mich auch ein bisschen verwirrt und ich musste auch erstmal checken, was das ist, weil es geistern ja verschiedene Begriffe durch die Welt. Vorkonklave, Novendiale, Generalkongregation. Also man kann sagen, der Begriff Vorkonklave wird verwendet für die Woche, bevor es losgeht. Für alles, was in dieser Woche passiert.
Das Vorkonklave ist außerhalb des Protokolls, wenn man so will, ist kein offizieller Begriff eigentlich, aber es gibt dann doch die tatsächlich festgelegten Abläufe innerhalb des Vorkonklaves. Dazu gehören laut Protokoll die Generalkongregationen.
Das sind diese offiziellen Treffen, die jeden Vormittag in der Synodenaula stattfinden, wo die sich austauschen, wo sie Vorträge halten, wo sie versuchen, sich gemeinsam eine Meinung zu bilden, für wen man stimmen könnte.
Ja, also da finden hauptsächlich die ganz offiziellen Gespräche der Kardinäle statt und es gibt ja auch noch die Trauergottesdienste, jeden Tag.
Das ist übrigens extrem beeindruckend zu sehen, weil dann da alle auflaufen. Das sind ja nicht bloß die 133, die an der Wahl teilnehmen, sondern fast nochmal genauso viele Kardinäle über 80. Also das sind so viele rote Hütchen, soweit man da nur sehen kann. Und das ist dann passiert in dieser Trauerzeit und die heißt Novendiale, also von 9 Tage.
Ich glaube, es gibt im Moment so um die 250 Kardinäle weltweit, wenn ich mich nicht irre. Und ganz, ganz viele von denen an einem Ort versammelt, das ist schon ein beeindruckendes Bild.
Und das anstehende Konklave wird ja auch irgendwie schon sehr, sehr besonders, Renato, oder?
In dem Konklave, was auf uns zukommt, sind nur 20% nicht das erste Mal dabei. Über 100 der 133 sind das erste Mal bei einem Konklave dabei. Deswegen braucht es vielleicht auch so Vorbereitungen einfach. Und was ich zum Beispiel von Kardinal Kasper weiß, mit dem habe ich vor Jahren mal drüber gesprochen, der hat dann einfach in seiner Wohnung ein Abendessen veranstaltet für alle deutschsprachigen Kardinäle beim Konklave 2013, um denen halt genau zu sagen, worauf die sich dann einstellen müssen.
Tja, und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass es nicht nur darum geht, wie das Prozedere abläuft, abläuft, sondern dass vielleicht ein erfahrener Kardinal versucht, Einfluss zu nehmen. Gestern hatten wir ja unseren Kölner Kardinal im Interview. Er hat gesagt, dass schon sehr viel diskutiert wird und er nennt es einen Prozess der Unterscheidung der Geister, dass sich dabei dann irgendwann herausstellt, wen Gott erwählt hat. So hat er es ausgedrückt.
Ja, und dann hat er außerdem eingeräumt, dass es durchaus auch Interventionen gibt.
Und da haben wir dann nochmal nachgehakt. Renato hat es ja eben schon gesagt, dass im Vorkonklave auch schon die erfahrenen Kardinäle die neuen Briefen oder mehr. Vatikanexperte und Publizist Ulrich Nersinger liest da zwischen den Zeilen für uns.
Man wird auch die Kardinäle, die relativ neu sind, zu briefen oder ich könnte auch sagen zu beeinflussen. Das wird also unter Umständen sehr hart zugehen. Also da muss man darauf gefasst sein, dass hier auch versucht wird, großen Einfluss auf die neuen Kardinäle zu nehmen. Ich werde mich hüten, jetzt Namen zu nennen, aber da werden unterschiedliche Gruppen ihr Süppchen kochen, um es mal so salopp zu sagen.
Naja, das ist ja nicht so ganz ohne. Es kann also wirklich so sein, dass sich ein Grüppchen von Kardinälen inkognito und verkleidet aus dem Vatikan schleicht und so ein konspiratives Treffen in irgendeiner römischen Gaststätte abhält. Nur ob das dann von Erfolg gekrönt ist, das steht ja auf dem anderen Blatt.
Lustiges Bild. Wie stellst du es dir vor, mit Perücken oder so? So, und dann gibt es noch die Generalkongregationen, die Renato vorhin schon erwähnt hat, also diese täglichen Sitzungen, bei denen die Kardinäle sprechen können über die Lage der Kirche, über Herausforderungen, über alles das, was sie sich von einem neuen Papst wünschen.
Da kann man sich zum Beispiel treffen in Trattorien oder Restauranti in Rom, auch möglicherweise außerhalb, wo man etwas sicherer ist vor der Neugier der Journalisten. Also da haben wir ein breites Spektrum, wie man miteinander kommuniziert und wie man halt auch miteinander dann versucht, Möglichkeiten zu finden, auch Einfluss auf gewisse Kardinäle zu nehmen.
Ja, und die sind total wichtig. Da machen sich nämlich alle ein Bild von den, ja, den Kardinalskollegen, wobei sie selber ja immer von Mitbrüdern sprechen. Mhm. Also die schauen dann auf jeden Fall, wer ist wie drauf, wer spricht ruhig und weise, wer wirkt irgendwie überfordert. Wer hat was zu sagen und wem hört man auch wirklich zu?
Und manche Kardinäle halten sich absichtlich zurück, um nicht als zu ehrgeizig dazustehen. Andere dagegen treten aktiver auf. Aber niemand sagt offen, ich will Papst werden. Und dazu eine Anekdote am Rande. Schüler und Schülerinnen des Bildungscampus hier in Köln wollten vor einigen Tagen von Kardinal Wölki in einer Fragestunde wissen, wollen Sie Papst werden?
Und was hat er geantwortet?
Ja, er sagt hier eigentlich nicht so sehr. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht so groß. Der Papst wird gewählt von 130 Personen, also stehen die Chancen nur 1 zu 130. Naja, also ich glaube, die Zurückhaltung ist echt in dem Fall, aber auch sonst würde kein Kardinal im Vorfeld sagen, dass er gerne Karriere machen würde und Papst werden möchte. Es gilt sogar als unkanonisch, also regelwidrig, Werbung für sich selbst zu machen.
Also wir haben noch eine Anekdote. Ein ausländischer Kardinal, der in der Residenz Casa Santa Marta untergebracht war, der hatte einige seiner Mitbrüder zu einem informellen Treffen in sein Zimmer eingeladen. So, und als guter Gastgeber hatte er ihnen dann auch Getränke aus dem Minibar, aus dem Kühlschrank angeboten, kennen wir alle, in der Annahme, dass das kostenlos ist. Die Gruppe, die hat dann auch ordentlich sich bedient mit diesen kleinen Miniaturlikören. Ja, und später hat der Kardinal dann gemerkt, dass die ganzen Getränke ihm in Rechnung gestellt wurden und war nicht nur überrascht, wohl auch verärgert. So schreibt es zumindest die italienische Zeitung Il Messaggero.
Und gepetzt hat die Geschichte der Erzbischof Anselmo Guido Pecorari, netterweise. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass Gespräche in der Casa Santa Marta mit Vorsicht geführt werden sollten, da selbst die Wände Ohren haben. Und er hat empfohlen, vertrauliche Gespräche besser außerhalb, in Restaurants zum Beispiel, zu führen, um unbeobachtet zu bleiben, so wie es ja auch vorhin Ulrich Nersinger empfohlen hatte.
Also, wir halten fest, das Vorkonklave ist keine Phase des Vorgeplänkels, sondern da werden möglicherweise schon mal die Weichen gestellt. Nicht so ganz offiziell, aber innerlich. Und wenn dann endlich die Türen der Sixtinischen Kapelle geschlossen sind, ist der Rahmen gesetzt. Dann beginnt das eigentliche Konklave mit Wahlzetteln, Abstimmungen und natürlich dem berühmten Rauch. Aber darüber sprechen wir in den nächsten Folgen und damit kommen wir endlich auch zur Auflösung des grandiosen Karaoke-Kardinals vom Anfang, Tobi.
Ja, genau. Am Ende einer Podcast-Folge schauen wir uns einige Kardinäle an, die in den Medien oder in der öffentlichen Wahrnehmung gehandelt werden als Papstkandidaten. Und wir machen hier den eigenen Kandidatencheck mit domradio.de-Chefredakteur Renardo. Gestern haben wir erfahren, wie Kardinal Pizzaballa ihm aus der Klemme geholfen hatte, weil Renardos Toilettentür klemmte. Diese Geschichte lohnt sich auf jeden Fall zum Nachhören in Folge 9. Und heute freue ich mich auch besonders, denn es geht um den philippinischen Kardinal Luis Antonio Tagle, ehemaliger Erzbischof von Manila. Und wenn wir die letzten Male über Charisma gesprochen haben, Renardo, dann ist Kardinal Tagle ein Volltreffer, oder?
Ja, absolut. Zum Beispiel dadurch, dass die meisten den nur mit seinem Spitznamen ansprechen. Das ist Kardinal Chito und so heißt er zum Beispiel auch auf seinem Twitter-Profil. Ich habe ja viel gesagt, guckt den Leuten ins Gesicht, schaut, wie die mit Menschen umgehen, wie die sich verhalten. Und das ist tatsächlich einer, der durchaus locker ist, der dafür bekannt ist, dass der entspannte Gottesdienste feiert, auf die Leute zugeht. Und wir haben ja ganz am Anfang schon dieses Video reingehört, was jetzt gerade aufgetaucht ist, wie er Imagine von John Lennon singt. Wir können ja nochmal reinhören.
Sehr gerne. Also das macht mir wirklich Gänsehaut.
Und das ist halt, zeigt halt, wie der drauf ist. Man sagt so, das ist der asiatische Papst Franziskus. Und wenn man hier so beim Abendessen spekuliert, welchen Namen würden sich denn die eventuellen Kandidaten geben, dann sind sich die Leute hier sicher, das wäre Franziskus der Zweite. Der setzt sich halt sehr für die Armen ein, für die Menschen am Rande. Ist in den letzten Jahren auch in der Vatikan-Hierarchie immer weiter gestiegen, leitet in Anführungsstrichen gerade die wichtigste Behörde von Papst Franziskus. Das ist die Missionsbehörde, nenne ich das mal. Und die ist dem Papst so wichtig gewesen, dass Franziskus sich selber als Chef dieser Behörde eingesetzt hat. Natürlich jetzt nicht im Alltagsgeschäft, aber das heißt, wie wichtig das ist. Und dass Tagle die dann quasi als Stellvertreter offiziell geleitet hat, als Propräfekt, das sagt ja einiges aus.
Also dann könnte man schon auch sagen, wenn Tagle es werden würde, dann würde er auch das Papstamt im Sinne von Franziskus fortsetzen?
Ja, und das ist wahrscheinlich auch das stärkste Gegenargument gegen ihn. Also wir hören viel ja auch sowas in die Richtung, es braucht einen Brückenbauer, es braucht Leute, die in der gespaltenen Welt diese zwei Ansichten liberal-konservativ zusammenführen. Und es gibt ja tatsächlich eine ganze Reihe von Kardinälen, die sagen, gut, Franziskus hat wichtige Zeichen gesetzt, aber wollen wir jetzt nochmal jemanden, der im Gästehaus lebt, anstelle im apostolischen Palast, der die ganzen Kirchenhierarchieregeln auf den Kopf stellt. Also ich würde mal fast sagen, das stärkste Argument gegen ihn ist, dass er vielleicht zu nah an Franziskus ist. Und dann gibt es auch noch ein weiteres Problem, wo ich selber ehrlich gesagt nicht so ganz hintersteige. Der war ein paar Jahre lang Präsident des weltweiten Caritas-Verbandes, also des Verbandes, wo die unterschiedlichen Länder Caritas-Verbände drinstecken. Und da gab es wohl irgendwie einen Skandal, der dazu geführt hat, dass die komplette Führungsriege inklusive ihm abgesägt wurde. Ich habe versucht, da mal nachzufragen. Es ist wohl irgendwie Konflikte zwischen großen Ländern, kleinen Ländern, armen Verbänden, reichen Verbänden, die er dann auch als Präsident nicht so wirklich in den Griff bekommen hat. Und wenn man hier so mit Leuten spricht, ja, vom Charisma und von den Aufgaben, sagen viele, das ist einer, der im Sinne von Franziskus weitermachen würde. Aber es kommt immer wieder mal so die Einschränkung, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas wird es geben, das ihn daran hindert, das zu machen, weil sonst würde er noch viel höher gehandelt.
Es könnte also auch üble Nachrede sein?
Klar, also dass der als Liberaler in konservativen Kreisen keine großen Fans hat, das ist ja offensichtlich.
Okay, merken wir uns. Noch eine Sache könnte gegen ihn sprechen, zumindest wenn ich mir dann so anhöre, was du uns in den vorhergehenden Folgen schon so erzählt hast, nämlich sein Alter. Unter 70, oder?
Das stimmt, aber man muss fairerweise auch sagen, und da habe ich großen Respekt vor, der sieht sehr, sehr viel jünger aus, als er ist und verhält sich auch sehr, sehr viel jünger, als er ist. Also ich würde sagen, auf Fotos und Videos würde man vielleicht schätzen, so Anfang 50. Nee, der ist 67, also geht auf die 70 zu, nur 3 Jahre jünger als Parolin. Und er ist auch schon länger Kardinal, als man denkt. Das war schon so vor ungefähr 10 Jahren, ein bisschen länger, ich habe es nicht genau im Kopf, dass er die Ernennung bekommen hat.
Okay, ja, vielen Dank, Renato. Morgen sprechen wir über den afrikanischen Papstwähler und Kandidaten Peter Turkson.
Genau, das ist ein spannender Typ. Ich finde es ja ein super Zeichen, wenn wir einen Kardinal, einen schwarzen Kardinal aus Afrika bekommen würden. Auch da gibt es Argumente pro und contra, wenn wir morgen mal reinkommen.
Okay, wir sind gespannt.
Und auch ihr könnt gespannt sein auf morgen. Wir stellen nämlich einen weiteren Konklave-Teilnehmer vor, einen aus Afrika stammenden Kardinal. Und ansonsten wird es eine FAQ-Folge, Frequently Asked Questions, also Fragen und Antworten. Das sind eure Fragen, die ihr an uns geschickt habt und wir versuchen mal Antworten zu finden. Und auch da holen wir uns natürlich ein bisschen Hilfe bei unseren Vatikan-Nerds, so wie auch in den vergangenen Tagen. Eure Hosts heute waren Susanne und Tobias.
Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf morgen.
Bis morgen.
Das Konklave, der Podcast zur Papstwahl. Bei domradio.de und überall, wo es Podcasts gibt.